Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 20. März 2025. Heute erscheint die gedruckte Weltwoche mit diesem Titelbild, den Mann, den Sie da in versonnener Pose in die Ferne blicken sehen, das ist Martin Pfister, der neue Mitte-Bundesrat. Und unser Mann im Bundeshaus, unser Kollege David Biener, schreibt: Brüssels Mann in Bern, Martin Pfister lässt Linke und Freisinnige wieder vom EU-Beitritt träumen. Ja, das ist eine fürchterliche Tatsache, dass die politische Orientierungslosigkeit in der Europäischen Union oder wie wir sie derzeit am Wüten sehen, vor allem auch in der Bundesrepublik, diese Orientierungslosigkeit, die pflanzt sich eben auch in vernehmlichen Schockwellen gewissermaßen in die Schweiz fort. Und es ist sehr traurig, dass die Freisinnigen, die stolzen Freisinnigen, sich da als trojanisches Pferd dieser Tendenzen in Bundesbern betätigen. Die Freisinnigen, die ja unter anderem den Martin Pfister deshalb gewählt haben, weil er eben deklariertermaßen für mehr EU und mehr NATO in der Schweiz steht. Und wenn Sie mich fragen, ist das natürlich die ganz falsche Richtung. Und auch David Biener ist hier sehr, sehr skeptisch und er zeigt auf, wie da eben die Vektoren jetzt, die Energien entsprechend sich ausrichten in Bundesbern. Ich mache mir große Sorgen, dass die politischen Immunkräfte im Bundeshaus nicht stark genug sind, um da den Druck aus dem Ausland, der sich erhöhen wird, um diesen Druck abzuwehren. Und in Deutschland, wir haben es gesehen, da ist die Schuldenbremse mit einem Fingerschnippen von den Bürgerlichen außer Kraft gesetzt worden. Die haben sich da bis zur Unkenntlichkeit den Linken ausgeliefert. Grüner war Deutschland nie. Und wir sehen bereits, dass auch die Schweizer Schuldenbremse da unter Druck gerät, dass an ihr gesäbelt und gelaubsägelt wird. Vor allem die Linken. Aber diese Notstandsrhetorik, diese schiefe, scherbelnde Notstandsrhetorik, die jetzt da wieder Einzug hält, coronamäßig gewissermaßen, im Zuge davon natürlich immer auch der Machtrausch der Politik. Wir müssen jetzt ganz entschlossen handeln. Es dürfen da keine Rücksichten mehr genommen werden, denn die Not ist groß. Das ist eine ganz gefährliche Sache, diese Politik des Ausnahmezustands. Wir sehen es jetzt in Deutschland und ich fürchte, dass angesichts der allgemeinen Gemengelage und jetzt auch der jüngsten Abstimmungen im Bundeshaus, dass da eben auch sehr viele Parlamentarier in Bern Musikgehör haben für diese Entwicklungen da, für diese verderblichen Entwicklungen in Brüssel, in Berlin, in Paris, und man wünschte sich, dass diese Leute sich jetzt da tonnenweise Wachs in die Ohren stopfen, um ja nicht angekränkelt zu werden von diesen politischen Bestrebungen. Will China Taiwan erobern? Das ist ja auch so eine Schlüsselfrage in der allgemeinen Paranoia unserer Zeit. Ja klar, die Chinesen, die stehen auch schon Gewehr bei Fuß, wie die Russen, die sich anschicken, jetzt ganz Europa zu schlucken. Achtung, Vorsicht, Gemach, Gemach, Nummern gesprengt mit diesen Schnellfeuer-Thesen, mit diesen Schnellschuss-Hypothesen. Will China Taiwan erobern? Nein, schreibt der ehemalige Schweizer Botschafter Dominik Dreyer in einem Aufsatz für die Weltwoche. Sehr, sehr wichtig, diese besonnenen Stimmen jetzt in dieser allgemein aufgekratzten Atmosphäre, denn die Konflikte werden jetzt eben auch politisch missbraucht, vor allem in der Europäischen Union, vor allem auch in Berlin, um eben diese Schuldenwirtschaft, um diese Machtwirtschaft von oben nach unten durchzudrücken. Und dann eine Hammer-Geschichte von unserem Kollegen Raphael Lutz. Er deckt auf: Schweizer Luftwaffe in Selenskis Diensten. Die besten Helikopter sollen nach Kiew. Ein Viertel der Piloten hat gekündigt. Es ist unglaublich, was da in der Schweizer Armee läuft. Er läuft, was in der Ära Amherd alles aufgegleist wurde. Also als gäbe es kein Morgen und als gäbe es kein Gestern, als gäbe es keine Neutralität, wird da ja die Schweizer Armee in fremde Dienste gestellt. Das ist verboten, meine Damen und Herren. Das Söldnerwesen ist nicht erlaubt. Aber was wir hier haben, ist ein staatliches Söldnerwesen unserer eigenen Armee. Was ist denn eigentlich in der Schweiz los? Die besten Helikopter, Transporthelikopter, die sollen, das sind die Planspiele, nach Kiew verschoben werden. Geht's eigentlich noch? Haben diese Sandkastengeneräle da, haben die den Verstand verloren? Man muss diese Frage in dieser Drastik stellen, meine Damen und Herren, das ist nicht kompatibel mit der schweizerischen Neutralität. Das fällt jetzt komplett fällt das jetzt aus dem Rahmen angesichts der Friedensgespräche, die wir da sehen zwischen Washington und Moskau. Das sind ja die beiden Kriegsparteien. Es geht ja nur mittelbar um die Ukraine. Die Ukraine wird einfach verheizt in diesem Konflikt der Großmächte. Darüber haben wir nie diskutiert, auch in der Schweiz nicht. Und die Medien klammern sich immer noch an ihre eigene Orientierungslosigkeit. Wenn ich da heute lese, auch in einer neuen Zürcher Zeitung, die neue Weltunordnung. Ja, die Journalisten haben eine Weltunordnung in ihrem Kopf, weil sie eben auch bei diesem Moralismus, bei diesem Gutmenschentum, bei diesem außenpolitischen Wokismus mitgemacht haben. Und deshalb waren sie unfähig, die Realität zu sehen, die Realität und eine offene Diskussion zu führen. Was sind denn eigentlich die Kriegsursachen in der Ukraine? Geht es da wirklich um die Ukraine als Land? Ist die Ukraine der Vorposten der Freiheit? Dieser ganze Unsinn, der da erzählt wurde, haben Sie mitbekommen? Der frühere Präsident Poroschenko hat Selenskyj in einem Interview mit der Bild-Zeitung mehr oder weniger als Diktator bezeichnet, hat gesagt, nicht Selenskyj selber, aber die Leute um ihn herum schieben die Ukraine immer mehr in Richtung Diktatur. Das ist doch eine Schlangengrube, eine politische Schlangengrube, diese Ukraine, ein autoritärer Staat, und die wurde dermaßen verklärt, unsere Bundesräte sind die hofieren gegangen. Ich sage nicht, dass man die Ukraine ablehnen muss und dass man da jetzt gegen die Ukraine sich irgendwo in Stellung bringen sollte, überhaupt nicht. Aber dieser Gottesdienst, der war von Anfang an falsch, und da haben alle Medien mitgemacht. NZZ zuvor, das dann natürlich Tagesanzeiger, Schweizer Fernsehen, Ringier, die haben sich fürchterlich verrannt, sie haben ein Gnusch gemacht, und jetzt kommen sie aus diesem Knäuel da nicht mehr heraus. Micheline Galmire macht Neutralität stumm. Ja, die frühere Außenministerin und Protagonistin der aktiven Neutralität, in einem Aufsatz für die Weltwoche macht sie sich Gedanken darüber, was bedeutet eigentlich die Neutralität für einen Staat. Es ist nicht die Stummheit der Leute, als Mensch müssen sie sowieso nicht stumm sein in einem neutralen Land. Sie können ihre Meinung sagen, selbstverständlich. Sie können sie sogar freier sagen, wenn der Staat keine Meinung und keine Moral vorgibt. Natürlich, der Staat ist keine moralische Anstalt, aber Frau Galmire hat ein bisschen andere Auffassungen als ich. Sie findet, der Bundesrat habe mehr Spielraum, auch interventionistisch, aktivistisch, könnte man sagen, und dennoch neutral in Erscheinung zu treten. Lesen Sie das und lassen Sie sich überzeugen oder aber auch nicht. Das ist die Meinungsvielfalt, die wir in der Weltwoche pflegen. Und dann, es gibt ja nicht nur die Politik, es gibt nicht nur die Neutralität, es gibt nicht nur den Krieg, es gibt nicht nur Merz, Putin, Gassis und wie sie alle heißen, Martin Pfister. Nein, es gibt eben auch noch das andere. Es gibt die Kultur, es gibt das Schöne, es gibt sozusagen die göttlichen Inspirationen und die Musen, die Menschen und die Begnadeten unter den Menschen besonders gelegentlich zu küssen pflegen. Und mit so einem Phänomen beschäftigt sich unser hochgeschätzter Autor und mein, ich glaube, man darf das so sagen, mein ehemaliger Mentor, als ich angefangen habe als Musikkritiker und Populärkulturredaktor im Tagesanzeiger, da war gewissermaßen die absolute Referenzgröße, das war der Jean-Martin Büttner. Und Jean-Martin Büttner, der heute als freier Autor tätig ist, unter anderem für die Weltwoche, auch für die NZZ, schreibt auch noch gelegentlich für den Tagesanzeiger, Jean-Martin Büttner hat nun in einer Würdigung die definitive Rockband unter die Lupe genommen. Er verneigt sich vor den Rockgiganten, vor den Hardrock-Giganten, vor den Hardrock-Poeten von Led Zeppelin. Da ist ja wahnsinnig viel im Tun jetzt. Es kommt ein Dokumentarfilm. Ich habe gehört, die wollen sich sogar noch für ein Konzert da wieder vereinigen mit dem Sohn des verstorbenen Schlagzeugers John Bonham, Jason Bonham. John Bonham, einer der ganz großen und auch komplexen Rockschlagzeuger. Schlagzeuger, allerdings mit einem akuten Alkoholproblem. Er ist ja gestorben, ich glaube 1980, nachdem er 50 Wodka-Shots sich da in die, hinter die Binde gekippt hat. Und das hat dann auch ein robuster, junger Körper nicht mehr verdauen können. Und darauf ist er dann gestorben, worauf sich die Band mehr oder weniger gleich auflöste. Darüber schreibt Jean-Martin Büttner auch, über die Dekadenzphase dieser unglaublich erfolgreichen Band, die als Experiment des Gitarristen Jimmy Page angefangen hat, als Projekt, könnte man sagen, als eine Art, ja, sein persönliches Meisterwerk, wie er das zusammengestellt hat, vor allem auch die Auswahl des Sängers Robert Plant, eine Raubkatze mit unglaublicher erotischer Energie. Ich glaube, der hat sich in seiner Laufbahn eher auf Sex als auf Drugs konzentriert und darum ist er auch heute noch in einer sehr guten Verfassung und in der Lage, auch stimmlich hier den Herausforderungen möglicherweise gerecht zu werden. Led Zeppelin, eine ganz legendäre Rockband, die ich persönlich erst relativ spät entdeckt habe. Nicht unbedingt eine Teenager-Band, eine Band, die eine gewisse Reife dem Zuhörer abverlangt. Und die habe ich offensichtlich erst mit fortschreitendem Lebensalter erreicht, zu jugendlich früher. Und deshalb nicht so ganz auf der Linie von Led Zeppelin. Aber ich muss heute sagen, es ist schon Stairway to Heaven, Whole Lotta Love. Diese ganz berühmten Klassiker von ihnen. Ikonisch, ikonisch. Und sie sind ja dann auch zum Modell geworden für viele, viele andere Rockbands. Also Sie sehen, es gibt auch eine Welt außerhalb der Politik und in unserem Kulturteil, herausgegeben von Daniel Weber und mit großer Unterstützung da auch von Benjamin Bögli, wird da jede Woche auch dieser Dimension des Menschlichen, eben dieser, sagen wir ruhig, göttlich angehauchten, transzendenten Dimension eine große Bedeutung beigemessen. Mein Leitartikel beschäftigt sich allerdings mit unerfreulichen Dingen. Eigentlich kann ich Ihnen die Lektüre gar nicht empfehlen. Lesen Sie das nicht, weil das ärgert man sich nur. Schuldenfürst der Finsternis. Friedrich Merz, seine düstere Rede da im Bundestag am Dienstag. Wirklich sehr, sehr düster da die Deutschen im Belagerungszustand von überall her, die Russen drücken, die Amerikaner drücken und wir müssen uns jetzt da einbunkern in unserem Gutmenschentum und Desinformationen bekämpfen. Also da wird die Freiheit einen schweren Stand haben, auch die Meinungsäußerungsfreiheit. Rumänien, das vielleicht noch andere Themen, die wir vertiefen in der nächsten Ausgabe. Rumänien, wir erleben das Ende der Demokratie, wie wir sie kennen, stark unter Schwachstrom. SVP-Ständerat Jakob Stark und seine Bankenpläne. Hans Kaufmann beruhigt, die Börsenturbulenzen, kein Grund zur Panik. Und Marcel Odermatt hat ein großes Gespräch geführt mit Staatssekretärin Helen Budliger-Artieda, die jetzt im Rampenlicht steht aufgrund ihrer Mission in die Vereinigten Staaten, wo es ja darum geht, mit den Amerikanern wieder ein Freihandelsabkommen aufzugleisen bzw. die Grundlagen zu schaffen, um überhaupt die entsprechenden Diskussionen zu führen. Luftwaffe in Selenskis Diensten, das ist eine Enthüllungsstory, die einfach die Abgründe zeigt, auch die Neutralitätsvergessenheit in der schweizerischen Bundespolitik. Was sind die Themen, was sind die Nachrichten des Tages? Wladimir Putin bremst Donald Trump aus, weiß die Neue Zürcher Zeitung. Russlands Njet kommt in Form von unerfüllbaren Bedingungen. Ja, man muss jetzt diese Friedensgespräche schlecht schreiben, weil all diese Zeitungen jahrelang gepredigt haben, man könne ja gar nicht verhandeln. Das hat überhaupt keinen Sinn. Die haben sich da sehr stark exponiert und auch Kapital investiert. Das haben wir so nicht gemacht. Wir haben immer verschiedene Optionen hier in der Weltwoche offen gehalten. Darum müssen wir uns auch jetzt nicht so besserwisserisch auf bestimmten Hypothesen versteifen. Ich sehe es natürlich ganz anders. Ich sage, das ist ein Durchbruch zum Besseren. Noch nicht eine Lösung, aber ein Durchbruch zum Besseren. Und das ist doch uneingeschränkt zu begrüßen, wenn die Amerikaner und die Russen wieder zusammensitzen. Und wenn eben auch die eigentlichen Kriegsparteien zusammensitzen. Das war ja gar nicht erlaubt, das zu sagen. Man hat gesagt, nein, nein, Putin will Europa erobern. Das ist sein Motiv. Jetzt will er die Ukraine schlucken. Und dieses Narrativ, dieses Märchen, dieser Mythos hat ja immer ausgeblendet, dass es eigentlich ein Stellvertreter Stellvertreterkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und von Russland war und dass die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihrer NATO-Osterweiterung die Russen provoziert haben in diesen Krieg. Nein, das ist keine Rechtfertigung, aber es ist eine nüchterne Beschreibung der Tatsachen und der Entwicklung. Und wenn man das einfach ausblendet, dann kommst du zu einer völlig falschen Beurteilung dieser Situation. So einfach ist das. Und da kommen sie jetzt einfach nicht mehr heraus. Die große Weltunordnung, Amerika ist auf dem Ego-Trip, auf Europa ist kein Verlass. Ja, man teilt jetzt da gegen alle Seiten ein bisschen aus, aber man wird dann auch nicht so schlau recht, was jetzt die NZZ für einen Reim sich daraus macht und wo die große Ordnung ist, die da die Neue Zürcher Zeitung zu diagnostizieren glaubt. Ich glaube, wir sehen einfach auf der Weltbühne eine Rückkehr zum Realismus, eine Rückkehr zur Geopolitik und auch zu einer Geopolitik, die sich als solche bezeichnet. Das ist auch keine Rechtfertigung dieses Großraumdenkens, aber das hat es ja immer gegeben, das war ja gar nie weg. Es hat einfach eine Rhetorik gegeben, einen Zuckerguss, den man da drüber gelehrt hat. Nein, es geht uns überhaupt nicht um großräumige Verteidigung. Nein, wir sind nur für das Gute, Wahre und Schöne. Also die Medien sind da immer noch verwirrt. Das Klimaziel weltweit bis 2050 zu erreichen ist nicht möglich. Ein Gespräch mit dem ehemaligen ETH-Präsidenten Lino Guzzella. Endlich kommen diese ETH-Leute, die wir ja auch schon x-fach angefragt haben für Interviews. Aber sie haben sich immer weggeduckt. Nein. Und jetzt, wo sie langsam merken, dass in der Breite dieser ganze Klimagottesdienst am Verreben ist, jetzt wagen sie sich aus der Deckung. Die wären gescheiter viel früher gekommen. Die Lino Guzzellas, den ich sehr schätze. Aber der Lino Guzzella hätte doch schon zu Hochzeiten von Doris Leuthard kommen müssen und sagen müssen, Entschuldigung, das ist einfach intellektuell unredlich. Das verträgt sich nicht. Die ETH, die wichtigste Bildungsinstitution unseres Landes, zumindest was die oberste, die Spitzenausbildung, die Hochschulausbildung angeht. Diese ETH hat sich ja hier total kritiklos dem Klimakult ausgeliefert. Und die dafür geweibelt haben, allen voran der Reto Knutti, die haben auf allen Kanälen geredet, aber die anderen haben sich eben nicht getraut. Und dass wir diese Politik haben, wie wir sie heute haben, auch diese falsche Klima- und Umweltpolitik, diese Energiepolitik, die die Schweiz unsicher gemacht hat, zu einem in energiepolitischer Hinsicht. Das ist auch eine Folge der Feigheit jener, die es besser gewusst haben. Und ich möchte hier auch den Hinweis wagen, dass die Weltwoche von Anfang an, Entschuldigung, man muss es einfach sagen, dass die Weltwoche hier von Anfang an Gegensteuer gegeben hat. Und wir wurden ja auch zu fertig gemacht, wurden ja auch immer kritisiert. Ja, das geht gar nicht. Anzeigenkunden sind zum Teil ausgestiegen. Ja, nein, wir müssen jetzt auf dieses Klimathema. Nein, man hat das eben auch verabsolutiert. Man hat daraus eine Religion gemacht. Und das ist das ganz große Problem. Sogar bei SVP-Wählern finden die neuen Verträge mit der EU Anklang. Darüber habe ich schon gesprochen, über diese GFS-Umfrage. Ich wiederhole das, das ist eine wichtige Nachricht. Die wird nämlich in den Medien jetzt laufend warm gehalten, darum muss man sie auch laufend kommentieren. Nein, das stimmt nicht. Diese Fragen, wie sie diese Umfragen stellen zur EU und zum Verhältnis der Schweiz zur EU, die sind hochgradig manipulativ. Die fragen dann immer, ja, wie sehen Sie es mit den Bilateralen? Sind Sie auch für bilaterale Beziehungen? Natürlich ist man da dafür. Die Schweiz hat immer bilaterale Beziehungen gehabt, seit über 700 Jahren, seit ihrem Bestehen. Aber man hat eben hier nicht einen bilateralen Vertrag, sondern es ist ein Kolonialvertrag. Wenn wir diese Verträge unterschreiben, ist die EU der Chef, ist die Kolonialmacht und wir sind die Knechte, wir müssen das Ganze dann umsetzen. Interessant, im Tagesanzeiger ist mir aufgefallen, jetzt auch da merken Sie es, dass es gedreht hat. Man öffnet sich jetzt auch den klimafreundlichen Technologien, auch wenn sie Kernkraft heißen. Und früher war der Tagi ganz massiv, auch religiös, gegen die Kernkraft, hat mitgemacht da in diesem Fukushima-Kult. Und interessanterweise ist der Tagi etwas weniger dogmatisch, etwas weniger einseitig in der Betrachtung dieser Friedensgespräche zwischen Putin und Trump. Ganz sachlich wird da getitelt, sie vereinbaren teilweise Waffenruhe. Und die Trump-Regierung veröffentlicht übrigens die Kennedy-Akten, auch zu begrüßen, dass man hier Transparenz herzustellen versucht. Das sind doch interessante Entwicklungen, aber eben in dieser verbiesterten Europäischen Union, von der sich die Schweiz da allzu sehr anstecken lässt, da ist davon leider sehr, sehr wenig zu spüren. Nun, meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Noch zwei Hinweise. Erstens, am 26. März, am nächsten Mittwoch, verpassen Sie nicht den Weltwoche Daily Livestream auf diesem Kanal, YouTube oder auf weltwoche.ch/live. Weltwoche.ch/live mit V, L-I-V-E, um es ganz genau zu sagen. Da können Sie sich einschalten. Ab 17 Uhr geht's los und schicken Sie uns Ihre Fragen, Anregungen, Ihre Kritik per Mail an fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder auf das weltberühmte Formular www.weltwoche.ch/sprechstunde/weltwoche.ch/sprechstunde/. Das ist der anspruchsvollere Weg. Da haben Sie mehr Buchstabenhürden und Zeichen zu überwinden. Aber machen Sie es, wie Sie es wollen. Auf jeden Fall wichtig, dass Sie sich melden und mit den interessantesten Fragen und interessantesten Einsendungen und den Absendern setzen wir uns in Verbindung und dann haben wir die Gelegenheit, hier live ohne Netz und doppeltem Boden miteinander zu sprechen. Vielen herzlichen Dank. Jetzt geht es dann gleich weiter mit der internationalen Ausgabe. Da gibt natürlich noch einmal das Schuldenpaket zu reden in seinen Auswirkungen, das etwas nüchtern analysiert, nachdem sich der Pulverdampf schon fast wieder etwas verzogen hat. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag. Ah, ja, noch ein zweiter Hinweis, habe ich fast vergessen. Am Freitag fällt die Sendung aus. Ich bitte um Verständnis. Ich werde da keine Erlaubnis von meiner Familie bekommen, an meinem Geburtstag eine Sendung zu machen. Wir sind da auch im Ausland. Und haben uns da eine kleine Auszeit übers Wochenende genommen mit der Familie und den Kindern. Und darauf freue ich mich. Und bitte bekommen Sie Weltwoche Daily Entzugserscheinungen. Das kann ich dann als Argument wieder einsetzen, um am Montag termingerecht zu starten. Ich danke für das Verständnis. Also am Freitag kein Daily. Mal schauen, wie wir es mit der Vorschau machen. Übernehmen dann vielleicht meine Kollegen Roman Zeller für das Deutschlandblatt und ich melde mich am Montag zurück. Alles Gute, vielen Dank.